Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Johannes Nichelmann.
Guten Abend auch an alle, die uns gerade auf SR2 Kultur zuhören. Das war ein ereignisreicher Kulturtag. Die Berlinale 2021 ist vorerst zu Ende gegangen. Die Preisträgerinnen und Preisträger der Bären wissen auch schon von ihrem Glück. Die Trophäen erhalten sie aber erst im Sommer. Wie groß die Freude dennoch ist, hören wir gleich von einer der Preisträgerinnen. Die Schauspielerin Maren Eggert wird gleich bei uns zu Gast sein. Außerdem, warum eine zurzeit andauernde Online-Kunstauktion zeigt, wie sehr der Kunstmarkt im Umbruch ist, und wir verraten Ihnen, wo Sie am Wochenende trotz geschlossener Museen echte Kunst genießen können. Die Wettbewerbsjury der Berlinale saß in den vergangenen Tagen ziemlich einsam in einem großen Kino und hat entschieden, wer mit einem Berlinale-Bären ausgezeichnet werden soll. Sie hatten wohl als Einzige das Glück, die Filme auf der großen Leinwand zu sehen, die Leute von der Jury. Die 71. Ausgabe des Filmfestivals wurde ja digital abgehalten. Natürlich ausschließlich Fachpublikum konnte sich die Filme auf einem Streamingportal ansehen. Die Gewinnerinnen und Gewinner wurden heute dann schnörkellos per Livestream bekannt gegeben. Der Goldene Bär für den besten Film geht nach Rumänien an den Regisseur Radu Jude. Mehr dazu hören wir gleich. Vorher wollen wir aber der Schauspielerin Maren Eggert gratulieren, die heute den Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in Maria Schraders Film Ich bin dein Mensch erhalten hat. Guten Abend und herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Normalerweise hätten Sie ja von Ihrer Auszeichnung im vollbesetzten Berlinale-Palast erfahren, hätten wahrscheinlich eine wundervolle Abendgarderobe an, wären über den roten Teppich geflitzt und hätten 7 Millionen Hände geschüttelt. Jetzt haben Sie es heute durch einen Livestream erfahren, der war 16 Minuten lang, relativ unglamourös. Wie haben Sie denn die Nachricht aufgenommen?
Ach ja, wenn Sie das jetzt so erzählen, dann blutet einem schon das Herz. Irgendwie, natürlich wäre ich gerne in einem großen Kinosaal und würde das mit allen zusammen erleben. Das wäre natürlich viel schöner. Aber ich war mit Maria Schrader zu Hause. Wir haben es ganz gemütlich angeguckt mit Kaffee und Croissants und uns dann wahnsinnig gefreut. Und es war auch alles sehr schön so.
Sie spielen in dem Film eine Wissenschaftlerin namens Alma, die sich darauf einlässt, 3 Wochen lang mit einem humanoiden Roboter zusammenzuleben, der sich dank künstlicher Intelligenz in den für ihre Figur dann perfekten Lebenspartner verwandeln soll. Da geht es um Glück, vielleicht auch um Einsamkeit, um die Frage, was uns als Menschen letztlich ausmacht. Sie haben diesen Film ja schon unter dem Eindruck von Corona gedreht. Wie haben sich denn die Antworten auf diese vielen existenziellen Fragen ihrer Figur durch Corona verändert?
Also wir haben den zwar in der Pandemie gedreht, den Film, aber geschrieben und vorbereitet wurde er davor. Insofern nimmt er inhaltlich jetzt nicht wirklich Bezug auf die Pandemie. Aber unsere Dreharbeiten hat es natürlich schon beeinflusst. Wir waren eine sehr eingeschworene Gruppe und waren einfach die ganze Zeit total glücklich, dass wir es überhaupt machen können. Und wenn man dann so Corona hat, dann hat man ja auch so einen gemeinsamen Gegner. So, durch diese Bedrohung, dass es vielleicht noch irgendwie alles abgebrochen werden könnte, weil man nicht weiterarbeiten kann. Und das hat schon eine besondere Energie erzeugt.
Lebensechte Roboter als Ersatz oder vielleicht auch als Zusatz für echte Menschen aus Fleisch und Blut, darüber wird ja schon seit vielen Jahrzehnten diskutiert. Ist das für Sie eher eine Dystopie oder eine Utopie, die Sie da erzählen?
Ja, natürlich ist der Gedanke reizvoll und es ist ja nicht von irgendwoher, dass immer wieder Menschen auf diese Idee kommen, sich so eine Geschichte auszudenken, wo eine künstliche Intelligenz erschaffen wird, die irgendwie vielleicht besser ist oder weiterentwickelt oder uns neugierig macht. Und das Experiment bei uns war eigentlich eben eine Figur zu haben, vor der man dann nicht erschrecken muss, so wie vielleicht bei Frankenstein oder so, sondern die einfach irgendwie der bessere Mensch ist. Und das ist aber natürlich ein Märchen, das wir da erzählen. Also ich glaube, im wirklichen Leben macht dieser Gedanke nicht so viel Sinn. Also Alma zieht ja am Ende des Films auch das Fazit, dass sie nicht glaubt, dass das eine Variante für uns als Menschheit ist, auf die wir uns einlassen sollten.
Ich habe gelesen, dass Sie einen Staubsaugerroboter selbst aus Ihrer Wohnung verbannt haben, weil Ihnen das schon unheimlich war.
Das stimmt. Ich hatte mir mal einen ausgeliehen von meiner Nachbarin und dann fuhr der so im Nachbarzimmer rum und ich muss sagen, schon das fand ich irgendwie unheimlich genug und fühlte mich irgendwie in meine Intimität gestört. Und ja, also ich wäre da sicher nicht der Kandidat für so etwas auszuprobieren. Ich finde es von einem schon sehr mutig, dass sie sich überhaupt darauf einlässt.
Sie haben diesen Silbernen Bären erhalten für Ihre schauspielerische Leistung und zum ersten Mal in diesem Jahr ist dieser Preis ja genderneutral vergeben worden. Also normalerweise war es ja so, dass es diesen Preis einmal für Männer, einmal für Frauen gab. Wie finden Sie diese Entscheidung, dass das aufgelöst worden ist?
Ich finde es eine sehr moderne Entscheidung in dem Versuch, auf diese Diskussion in der Gesellschaft einzugehen und einfach ein Zeichen zu setzen. Ich finde es eine interessante neue Variante. Der Preis ist von männlich-weiblich aufgelöst worden in Hauptrolle, Nebenrolle und finde ich erstmal eine interessante und gute Idee. Und wer weiß, was es, das werden wir jetzt dann noch sehen, zu was es führt oder was es auslöst.
Ja, es gab ja Kritik von Pro-Quote Film zum Beispiel oder vom Bundesverband Schauspiel, die kritisiert haben, das sei ein großer Rückschritt, weil das dann für Frauen noch schwieriger ist, eben ihren männlichen Kollegen Paroli zu bieten und gesehen zu werden. Jetzt haben Sie natürlich diesen Preis bekommen, aber würden Sie sagen, dass das vielleicht eine Schwierigkeit ist, wenn man das so macht?
Ich hoffe natürlich nicht und ich hoffe, dass jetzt das hier ein Beispiel dafür ist, dass es nicht so sein wird. Aber sagen wir mal so, es ist leider doch immer noch so, dass das Angebot an großen männlichen Performances irgendwie einfach größer ist. Und vielleicht ist insofern die Angst fast berechtigt. Ich hoffe einfach, dass es nicht berechtigt ist. Also wenn man sich die Berlinale anguckt, jetzt auch wie viele Filme von Frauen dabei waren, ich glaube, das verändert sich gerade alles. Ich bleibe eigentlich dabei. Ich finde es einen guten Schritt. Ich finde es einen mutigen Schritt. Und ich glaube, dass wir als Kinogesellschaft, als Filmgesellschaft das hinkriegen werden, damit adäquat umzugehen.
Frau Eggert, Sie müssen jetzt noch bis zum Sommer warten, bis Sie Ihren Silbernen Bären wirklich in die Arme schließen dürfen, weil erst dann werden Sie ihn bei einem jetzt aktuell geplanten Festakt erhalten. Sind Sie eine geduldige Person, die das jetzt aushält, noch 2-3 Monate zu warten oder basteln Sie sich aus Alufolie jetzt ein und stellen ihn schon mal ins Regal, um schon mal so ein bisschen zu ahnen, wie es aussehen könnte?
Ja, mein kleines Nachbarkind hat mir angeboten, einen Gummibären silber anzumalen, solange, bis ich darauf noch warten muss. Ich hätte ihn schon gerne hier, ist ja völlig klar. So, das ist einfach auch so ein richtig schöner Preis, den man, glaube ich, gerne stehen hat. Ich würde ihn jetzt gerne betrachten, aber ich kann auch noch warten bis Juni. Ich freue mich, ich muss ja sowieso auf Juni warten, bis ich alle treffen kann, die an dem ganzen Festival beteiligt waren, bis ich vielleicht hoffentlich auch von der Jury Menschen kennenlernen kann, was mich sehr freuen würde und da schaffe ich das jetzt auch noch auf den Bären zu warten.
Ich hoffe, dass Sie die Zeit sehr genießen können und gratuliere nochmal sehr herzlich. Vielen Dank, dass Sie sich heute Abend die Zeit für uns genommen haben.
Ja, gerne. Danke auch.
Das Gespräch haben wir aus Termingründen heute am frühen Abend aufgezeichnet. Die Berlinale 2021 wird jetzt keine sein, an die man sich lange erinnern will. Zumindest nicht an die Umstände, an die Filme ja vielleicht schon. Heute sind die 8 Preisträgerinnen des diesjährigen Wettbewerbs bekannt gegeben worden. Der Goldene Bär ging an den rumänischen Regisseur Radu Jude. Sein Film Bad Luck Banging or Loony Porn ist eine Satire und hat überzeugt. Was aber ist an diesem Film so besonders und was gibt es sonst noch zu sehen? Anke Lewicke und Patrick Wilinski haben für Deutschlandfunk Kultur die Berlinale beobachtet und ich bin ganz froh, dass die beiden jetzt um diese Uhrzeit um 23.20 Uhr gleich nach diesem Marathon hier noch in Fazit dabei sind. Guten Abend.
Hallo. Hallo, hallo.
Hat denn für Sie der Favorit eigentlich gewonnen? Was ist das für ein Film?
Ja, ob es der Favorit war, weiß ich nicht. Aber da müsste ich, glaube ich, erstmal jetzt so ein bisschen ausholen und sagen, dass jetzt viele deutsche Kritiker und Kollegen von mir doch ein bisschen enttäuscht sind, weil Dominik Grafs Adaption von Erich Kästners Roman Fabian oder Der Gang vor die Hunde eben nichts bekommen hat. Und dazu muss man vielleicht sagen, dass Dominik Graf ja eine große Fangemeinde unter den Kritikerinnen hat, weil auch wenn er meistens für das Fernsehen arbeitet, gehört er zu den deutschen Regisseuren, die innerhalb des Genres, also wenn er jetzt einen Tatort oder einen Polizeiruf macht, Autorenqualität entwickelt und sein Fabian erfindet den Historienfilm noch einmal neu. Also er zwingt die in Berlin Anfang der 1930er Jahre spielende Handlung nicht in das Korsett eines Kostümfilms. Der Film hat nichts Stickiges, es gibt keine abgeschlossene Erzählung und die Vergangenheit entwickelt eine Gegenwärtigkeit, ja, die viel mit unserer aktuellen politischen Situation zu tun hat. Und mit seinen flirrenden Bildern hat der Film eigentlich gut in diese Linie des Wettbewerbs gepasst. Da stand das Episodische, Fragmentarische, Überraschende im Vordergrund. Und da passt eben auch der Gewinnerfilm von Radu Jude so gut rein. Der hat auch sowas wie eine, ja, der ist so aus der Hüfte geschossen, letzten Sommer entstanden. Und das ist eine Satire auf die scheinheiligen Moralvorstellungen und die chauvinistische Grundhaltung in Rumänien.
Auch Ihr Favorit, Herr Wilinski?
Ja, ich würde auch. Ja. Ja, ich war schon irgendwie sicher, dass dieser Film einen Preis bekommt in irgendeiner Form. Ich hätte, wenn ich in der Jury gewesen wäre, hätte ich noch für einen Märchenfilm aus Frankreich gekämpft, für Petite Maman von Céline Sciamma, eine Art sachliche Fantastik, die Erich Kästner vielleicht irgendwie auch gefallen hätte. Aber Radu Jude hat schon hier einen sehr tollen Essay-Film gemacht. Man muss wissen, Radu Jude, das ist so ein Außenseiter des aktuellen rumänischen Kinos eigentlich, weil er auch sehr eklektisch arbeitet. Ja? Also er scheint jedes Genre zu beherrschen. Historienfilm, Gegenwartsdrama, Western, dafür gab es vor 5 Jahren auf der Berlinale schon den Regiebären, Essay-Film, Archivdokumentation. Kein Film gleicht dem anderen. Und Backlog Banging or Looney Porn, das ist so eine Art Amalgam seines bisherigen Schaffens. Und wir haben es ja schon gehört, es geht um ein Amateurporno, der viral geht. Diese Lehrerin, die muss am Abend vor diesen Eltern sich entschuldigen, verteidigen, sie wird vielleicht gefeuert. Wir folgen ihr einen Tag lang, alle sind aggressiv, dieser Film provoziert, wir sehen auch den Porno, es ist alles explizit. Und heute nach der Preisverleihung wurde Radu Jude gefragt, was ist das eigentlich mit dieser Provokation? Wollten Sie die Menschen eigentlich nur provozieren? Und er hat darauf Folgendes geantwortet.
For some people might seem a provocation, but it's not my interest to provoke. My interest is just to use camera and editing and montage in order to investigate the reality.
Und das war ganz wichtig, was er gerade gesagt hat. Er will niemanden provozieren, er will die Mittel des Films nutzen, um der Gegenwart hinterher zu spüren. Und das gelingt ihm. Nicht nur die Pandemie ist da, es ist unser Egoismus da, die Empörungen, die Rechthaberei von Gesinnungswächter. Das alles wird hier quasi hingestellt, ihr wird den Spiegel hingehalten und dafür gab es den Bären. Das ist natürlich auch eine gewisse politische Haltung gegenüber dieser Gegenwart.
Schauen wir mal auf die Preise, die nach Deutschland gegangen sind. Neben Maren Eggert, mit der wir eben gesprochen haben, hat auch die deutsche Regisseurin Maria Späth mit dem Preis der Jury eine Auszeichnung erhalten für ihre Langzeitdokumentation Herr Bachmann und seine Klasse. Was ist das für ein Film?
Ja, das ist eine Langzeitdokumentation und dieser Lehrer Heinrich Bachmann, den muss man sich so ein bisschen wie ein Bandleader vorstellen. Der ist so Mitte 60, hat so Sweatshirts an mit ACDC aufgedruckt, immer so bunte Häkelmützen auf und er arbeitet mit ziemlich unorthodoxen und unterhaltsamen Lehrmethoden. Also am Anfang guckt er in die müden Gesichter seiner Klasse und er sieht, ja, dass sie noch ein bisschen Pause brauchen. Dann sagt er, ach, taucht doch noch einmal einfach ab. Ja, und das ist ein total rührender Anblick, wenn dann 20 Köpfchen sich einfach noch mal ablegen. Und der Film begleitet den Klassenlehrer der 6b der Gesamtschule Georg Büchner in der Stadt Allendorf im letzten halben Jahr, bevor die Empfehlungen für den nächsten Schulzweig ausgesprochen werden. Und er versucht ihm eben den Leistungsdruck von den Schultern zu nehmen. Er zeigt uns, was Schule eben auch sein kann, die Idee einer Gemeinschaft. Und diese Idee, dafür lebt und streitet er. Und diese besondere Art wollte Maria Späth eben einfangen.
Es sind Kinder, die es vielleicht nicht so einfach haben, weil sie eben erst kürzlich nach Deutschland gekommen sind oder weil die Eltern oder Großeltern irgendwann mal hier nach Deutschland gekommen sind und sie kommen aus prekäreren Lebensverhältnissen. Und ich finde, die haben ein sehr schönes Potenzial und Fähigkeiten. Und ja, das wollte ich einfach in dem Film zeigen.
Ja, und das stimmt. Im Verlauf dieses Films werden die Schülerinnen und Schüler wirklich zu kleinen Stars auch ihres eigenen Lebens, weil Herr Bachmann so eine Leidenschaft fürs Loben hat, aber auch für die Streitkultur. Also die Kids müssen sich wirklich auch mit einbringen. Da hat Jamie keine Lust, jemandem anders beim Vokabellernen zu helfen, weil der eben faul war. Und dann meldet sich Steffi zu Wort, was das denn alles soll. Sie sei gerade erst nach Deutschland gekommen, sie müsste noch Deutsch lernen. Also da ist ist eine schöne Dynamik drin und es wird auch unheimlich viel musiziert in diesem Film, weil Herr Bachmann selbst so gerne zur Gitarre greift und man kann einfach sagen, er organisiert seinen Unterricht wirklich wie eine Jam-Session, alle Stimmen und Befindlichkeiten kommen zu Ort. Und das ist letztlich großes Kino, weil diese Kids, ja, man leidet, lacht und verliebt sich auch ein bisschen in sie.
Also ein Lehrer aber auch, den man gerne selbst gehabt hätte.
Ja, auf alle Fälle, meine Güte, das ist einfach unglaublich, weil der auch so sokratisch die Fragen immer stellt. Also weil er auch der großen Streberin Anastasia dann einfach sagt, meine Güte, man kann auch mal faul sein. Also er reagiert immer so angemessen auf die einzelnen Situationen und er bringt sich auch gerne selbst ein und ist wirklich, ja, wenn er merkt, die Schüler haben mal wirklich keine Lust mehr, dann sagt er gut und dann wird wieder zur Gitarre gegriffen.
Es ging noch Preise ganz woanders hin, nämlich nach Japan und nach Korea. Was wurde da ausgezeichnet und wer wurde da ausgezeichnet?
Ja, das sind einmal der Regisseur Ryosuke Hamaguchi für Wheel of Fortune and Fantasy und der alte Bekannte der Berlinale Hong Sang-soo hat den Drehbuchpreis bekommen für Introduction. Ich lese diese Preise weniger an die große Kunst des japanischen Kinos, als vielmehr an die Kunst der Episode und des Fragments. Filme, die das beherrscht haben, haben ja die Berlinale so dominiert dieses Jahr. Und da sind zwei Regisseure, die diese Kunst sehr gut beherrschen. Sie erzählen immer episodisch, assoziativ, mit Auslassungen, aber dadurch erreichen sie immer auch einen Blick auf zwischenmenschliche Verhältnisse. Und der Juror Gianfranco Rosi hat das heute sehr schön formuliert, als er gesagt hat, dass zum Beispiel bei Hamaguchi das Sprechen beginnt, wenn herkömmliche Dialoge aufhören. Und das ist so dicht und sehr glänzend gemacht in diesem Film von ihm, dass es auch durchaus einen Literaturpreis verdient hätte und nicht nur einen Filmpreis.
Ganz kurz noch, gab es denn auch einen roten Faden eigentlich, der sich da durchgezogen hat? Durch die Berlinale?
Ach so, ja, ich würde schon sagen, ich habe sehr viele Filme gesehen, wo Menschen versuchen, die Probleme über die Sprache und das Sprechen zu lösen und scheitern dran. Und ich glaube, wenn ich mir jetzt das Cover des aktuellen Spiegels ansehe, wo es um einen Sprachkrieg geht, um das Gendersternchen, das Kino dieser 71. Berlinale sagt uns, dass es etwas anderes gibt jenseits der Sprache, das wir suchen müssen. Eine Geste, ein Bild, eine Bewegung, dass alle die glauben, dass die Sprache uns erlöst und alle Probleme der Welt dadurch verschwinden, dass das ein Trugschluss ist. Also so habe ich das schon gelesen, weil so viele Filme, wo so viel gesprochen worden ist und letztendlich nicht erreicht worden ist, ist ein Zeichen. Und da so lese ich ungefähr diesen roten Faden dieser Berlinale.
Alles über die Berlinale, über die vielen Filme und Debatten drumherum, die können Sie sich alles darüber anhören in der DLF-Audiothek, unserer Smartphone-App oder natürlich auch auf deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Daniel Marschke für uns.
Nach jahrelangen Ermittlungen muss sich der Regisseur Dieter Wedel möglicherweise vor Gericht verantworten. Die Münchner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den 81-Jährigen wegen des Verdachts der Vergewaltigung erhoben. Ihm wird vorgeworfen, die Schauspielerin Jani Tempel bei einem Vorstellungsgespräch im Jahr 1996 vergewaltigt zu haben. Das mutmaßliche Opfer hatte den Fall vor 3 Jahren dem Zeitmagazin geschildert. Wedel hatte den Vorwürfen per eidesstattliche Erklärung widersprochen. Tobias Bönte.
Der Fall wurde der bekannteste in der deutschen MeToo-Debatte. Auch die Staatsanwaltschaft München I interessierte sich daraufhin für Wedel und nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der Vergewaltigung auf. Die nun nach mehr als 3 Jahren Ermittlungsarbeit erstellte 20-seitige Anklageschrift führt über 20 Zeuginnen und Zeugen, eine Gutachterin sowie Urkunden und Kalender als Beweismittel an. Über die Zulassung der Anklage muss nun das Landgericht München I entscheiden.
Arbeitslose Mitarbeiter von französischen Kultur- und Tourismuseinrichtungen haben ein Pariser Theater besetzt. Etwa 50 Menschen kampieren seit gestern im Odeon-Theater und wollen nach eigenen Angaben so lange dort bleiben, bis ihre Forderungen erfüllt sind. Unter anderem verlangen sie ein weiteres Jahr Unterstützung der Regierung für Saisonarbeitskräfte an Theatern, die oft Probleme haben, mit ihren Einkünften über die Runden zu kommen. Theater, Kinos, Museen und Touristenattraktionen in Frankreich waren wegen der Pandemie bereits den größten Teil des vergangenen Jahres geschlossen. Öffnungstermine hat die Regierung bisher nicht genannt. Theaterautoren und Autorinnen können in der Corona-Pandemie zumindest mit einer gewissen finanziellen Unterstützung rechnen. Wie der Deutsche Literaturfonds mitteilte, hat er ein Förderprogramm zur Stärkung der Dramenliteratur aufgelegt. Bewerben können sich Dramatikerinnen, deren Stücke zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. August 2021 zur Premiere angesetzt waren, aber nicht aufgeführt wurden. Die maximale Fördersumme beträgt 8.000 Euro. Das Bewerbungsformular wird am kommenden Montag um 12 Uhr auf der Website des Deutschen Literaturfonds freigeschaltet. Die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt Düsseldorf hat zum ersten Mal ein Kulturgut zurückgegeben, das in der DDR unrechtmäßig entzogen worden war. Ein Meißener Porzellanteller aus dem 18. Jahrhundert sei an die rechtmäßigen Erben gegangen, teilte die Stadtverwaltung mit. Auf der Unterseite des Tellers waren Rückstände einer Inventarnummer identifiziert worden, die den Eigentümern von Schloss Schönwölkau bei Leipzig zugeordnet werden konnte. Diese waren im Zuge der Bodenreform 1945 enteignet worden.
Spektakuläre Auktionen gehören auf dem Kunstmarkt einfach zum Geschäft. Das ist schon lange so. 1990 zum Beispiel ging das Bildnis des Dr. Gachet von Vincent van Gogh bei einer Versteigerung in New York für damals unvorstellbare und noch nie dagewesene 82,5 Millionen Dollar über den Tisch. Oder denken Sie an den unglaublichen Erlös des Salvator Mundi, einem angeblichen Leonardo, der vor knapp 4 Jahren 450 Millionen US-Dollar einbrachte. Was soll da also noch kommen? Höher könnten die Preise ja fast kaum gehen. Aber der Kunstmarkt, der gerät gerade auf eine ganz andere Weise in Bewegung. Beim Auktionshaus Christie's läuft noch 6 Tage lang die Versteigerung eines digitalen Kunstwerkes. Gerade steht es bei 3,5 Millionen US-Dollar. Und warum ausgerechnet diese Auktion in der Welt des Kunstmarktes gerade also für so viel Aufsehen sorgt, erklärt uns Annika Meyer vom Magazin für Kunst und Leben Monopol. Guten Abend.
Schönen guten Abend, danke für die Einladung.
Was genau ist das denn für ein Werk, was da gerade versteigert wird?
Eine Arbeit des amerikanischen Künstlers Beeple, der heißt mit bürgerlichem Namen Mike Winkelmann. Und seit 13 Jahren macht er jeden Tag eine digitale Arbeit. Das kann man sich wie einen gezeichneten Cartoon vorstellen. So sehen die teilweise auch aus. Also da zeichnet er Trump und andere tagesaktuelle Ereignisse und teilt das dann auf Instagram. Das heißt dann, The First 5000 Days von seinen Everydays, wie er sie nennt, hat er in eine Collage gepackt und die wird gerade bei Christie's versteigert. Und ich habe heute noch nicht geschaut, wo die Auktion steht, aber gestern waren es, glaube ich, 3.400.000 Dollar, genau.
Warum sind jetzt alle so aufgeregt?
Das ist das erste Mal, dass ein digitales Kunstwerk versteigert, das als NFT erworben werden kann. Und jetzt, glaube ich, muss ich erklären, was ein NFT ist.
Das wäre gut, ja.
Die Abkürzung. Genau, das ist die Abkürzung für Non-Fungible Token. Und wenn man das ganz kurz erklären möchte, dann ist ein NFT ein Echtheitsnachweis für jede digitale Datei. Und das kann im Grunde alles sein, was digital sein kann. Sagen wir mal Musik, Kunst, virtuelles Land. Sammelkarten werden sehr viel verkauft. Also man kennt ja so Pokémon-Sammelkarten. Genau sowas wird da eben verkauft und ist jetzt fälschungssicher auf der Blockchain eingeschrieben als digitale Datei. Und das heißt NFT und darüber reden gerade alle, weil früher war es eben so, nur Malerei, also wenn wir jetzt bei der Kunst bleiben, dass Malerei und Skulptur eben einen sehr großen Wert hatte, weil es Unikate waren. Und digitale Kunst kennt man selber, also auf Instagram sind wahrscheinlich alle unterwegs und man weiß, und kann im Zweifel macht man einen Screenshot und hat das Bild dann auf seinem Smartphone oder auf seinem Laptop oder das Video, was auch immer man sich da gerade angeschaut hat und interessant findet. Ich glaube, wir alle haben unsere Camera Rolls voller Screenshots und jetzt kann man das eben erwerben und kann dann eben nachweisen, dass einem diese Arbeit gehört.
Wer sich normalerweise Kunstwerke kauft, Sie haben eben schon Gemälde zum Beispiel erwähnt, der hängt sich die entweder an die Wand oder er verleiht sie an Museen und Ausstellungen oder er packt sie einfach in sein Zollfreilager, weil er oder auch sie damit ein Anlageprodukt einfach haben will. Wie geht das denn mit dieser NFT-Kunst? Also kann man die in Zollfreilager, kann man die jetzt nicht stellen? Also wie verändert das diesen Kunstmarkt auch und auch die Wege, wie das dann bezahlt wird? Also das bringt ja schon ziemlich viel in Schwankungen, oder?
Also digitale Kunst gibt es ja schon sehr, sehr lange oder ich meine, Videokunst beispielsweise wäre ja sehr ähnlich. Da hat man ja auch eine Videodatei. Also da hat sich jetzt noch eigentlich gar nicht so viel verändert. Aber dadurch, dass jetzt eben darüber gesprochen wird, macht man sich Gedanken darüber, ja, was machen denn eigentlich die Leute damit, wenn die sich beispielsweise jetzt so ein Bild von Beeple kaufen. Ja, das kann man auf dem eigenen Computer abspeichern. Man kann sich, und das machen viele Leute, kaufen sich ein Screen oder mehrere Screens. Und dann hängt da eben ein Screen, auf dem die Arbeit zu sehen ist oder das Video oder mehrere Arbeiten hintereinander. Also eigentlich schon wie mit einem Gemälde, wie Sie ja gerade sagten, dass man sich dann über die Couch hängt, kann man sich natürlich auch so eine Arbeit über die Couch hängen. Und ich habe auf Clubhouse einen Talk gemacht mit dem amerikanischen Journalisten Jesse Damiani, der bei Forbes über diese Beeple-Auktion geschrieben hat. Und wir hatten Mike zu Gast. Und dann haben wir ihn natürlich auch gefragt, ja, sag mal, hast du da irgendwie eine Vorstellung, was die Person, also der Käufer oder die Käuferin, mit deiner Arbeit machen soll? Dann hat er da gemeint, ja, da ist er sehr offen für Diskussionen und er kann sich eben auch vorstellen, dass der Sammler oder die Sammlerin diese Arbeit ausdruckt und vielleicht in die Wohnung hängt oder dass es an die Fassade von einem Museum oder bei der Art Basel eben an der Wand zu sehen ist. Also er kann sich da sehr, sehr viel vorstellen. Also da gibt es viele Möglichkeiten.
Das ist eigentlich wundervoll, dass man sich die Kunst, die man für mehrere Millionen Dollar kauft, sich einfach selber ausdruckt am Ende. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild von Digitalisierung in Europa auch vielleicht.
Warten wir mal ab, was das Gespräch mit dem Käufer gibt. Also kann man sich ja, wie Sie sagten, ja gerade das Sammler, die Gemälde kaufen, die leihen das dann an Museen und das kann ja auch sein, dass dann ein Museum sagt, ja, leih uns das doch mal bitte für eine Ausstellung.
Was bedeutet all das für den Kunstmarkt? Ist das eine Revolution, dass es jetzt also dieses NFT-Siegel gibt und dass das alles jetzt so vonstatten geht, wie Sie es eben beschrieben haben?
Also ich glaube, zuerst einmal ist es sehr, sehr wichtig für Künstler und Künstlerinnen, die digitalen schon sehr, sehr lange Arbeiten machen. Also Beeple, habe ich ja gerade gesagt, der macht das seit 13 Jahren, ohne da irgendwie finanzielle Interessen zu verfolgen. Für ihn war es eher so, dass er eben jeden Tag eine Arbeit schaffen wollte und die teilen wollte. Er hat auf Instagram 1,8 Millionen Follower und Followerinnen. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Künstler und Künstlerinnen, die digitale Arbeiten machen, die auf Instagram teilen, auf Webseiten, in anderen sozialen Medien und so weiter und so fort. Und viele von diesen Creators, wie sie sich selbst nennen, oder Künstler und Künstlerinnen, haben vorher beispielsweise für Brands gearbeitet und da Auftragsarbeiten erledigt. Und diese Künstler und Künstlerinnen können jetzt eben ihre Arbeiten verkaufen und können endlich von dem leben, was sie eigentlich gerne machen wollen. Und das hört man auch gerade also auf Clubhouse, soziales Audionetzwerk, wo sehr viel über NFTs gesprochen wird jeden Tag. Da sagen das immer sehr, sehr viele Künstler und Künstlerinnen, dass sie jetzt eben plötzlich von ihrer Kunst leben können. Einer war gestern im Clubhouse-Raum und hat gesagt, ja, er macht schon so lange Kunst und am Wochenende hat er das erste Mal 8.000 US-Dollar dafür bekommen. Also da ist die Freude groß und das ist das Revolutionäre, weil vorher hatte man eben nur von hohen Preisen für, ja, im Wesentlichen Malerei gehört und jetzt hört man eben von hohen Preisen für digitale Kunst und das ist das Revolutionäre und die Kunst wird ja aktuell auf Marketplaces, wie sie heißen, Nifty Gateway und SuperRed sind die beiden größten Marketplaces und da ist jetzt mal das Wort Drop fallen, also werden jeden Tag Werke gedroppt von Künstlerinnen und Künstlerinnen.
Wenn die Künstlerinnen und Künstler jetzt ihre eigene Kunst droppen, sind denn die Galeristen, die Galerien aus dem Markt rausgedroppt am Ende, weil die das gar nicht mehr machen müssen, weil die KünstlerInnen sich dann selbst vermarkten können, zum Beispiel über Instagram oder andere Plattformen?
Genau, also das gab es ja, wie Sie gerade sagten, Instagram gab es das ja schon, wenn man an Tim Bengel denkt, der hat gar keine Galerie, verkauft seine Kunst selber. Genau, und so ist das jetzt auch auf diesen Marketplaces. Aber es gibt natürlich schon Künstler und Künstlerinnen, die mit ihren Galerien zusammenarbeiten. Der australische Künstler Ry David Bradley hat gerade im Rahmen einer Einzelausstellung in New York eben eine Arbeit als NFT gedroppt. Es ist die Datei zu einer physischen Arbeit gewesen und dann konnte der Sammler eben die physische Arbeit kaufen. Die ist für 12.500 Dollar verkauft worden und die Datei, die auf Super Rare als Unikat gedroppt wurde, für die hat er 20.000 US-Dollar bekommen. Was auch ganz interessant ist, dass plötzlich die Datei teurer ist als die physische Arbeit.
Annika Meyer von Monopol über Blockchain auf dem Kunstmarkt. Das Auktionshaus Christie's hat zum ersten Mal, ist gerade dabei, zum ersten Mal ein digitales Kunstwerk auf diesen Wegen, die wir eben beschrieben haben, zu versteigern. Auf die Frage, was Sie am Wochenende so vorhaben, da haben Sie ja vielleicht geantwortet oder werden antworten, wenn Sie es jetzt in den nächsten Stunden gefragt werden, dass Sie vielleicht spazieren gehen zur Abwechslung. In Erfurt könnten Sie solch einen Spaziergang gleich mit einer Art Museumsbesuch verbinden. Reboot heißt eine Kunstaktion, die an diesem Wochenende an 45 Orten in der Stadt Kunst zeigt. Wie und wo genau, das weiß unser Thüringer Landeskorrespondent Henry Bernhardt.
Ich gehe noch mal raus, wenn es aus ist, warte ich. Ah, jetzt bei dem Regenwetter? Ja, auf jeden Fall besser.
Wenn das Licht ausgeschaltet ist, werden die Projektionen an der weißen Wand deutlich konturierter. Die Farben Rot und Weiß treten klarer hervor. Wechselnde weiße Schrift, meist in Großbuchstaben, auf rotem Grund.
Es wird nicht schärfer. Und auch wenn ich hier auf der Schärfe einstelle, ist es schon das Maximum.
Die Weimarer Künstlerin Anke Stiller steht im Erdgeschoss des Kunsthauses Erfurt und richtet die zwei Beamer Millimeter genau ein.
Wir arbeiten hier gerade am Aufbau für eine Videoinstallation, die man vor allem dann abends gut sehen kann.
Gut zu sehen von draußen durch die bodentiefen Fenster der Galerie. Denn auch das Kunsthaus ist seit Monaten geschlossen. Künstler wie Besucher ausgesperrt. Reboot will in einer konzertierten Aktion in Erfurt von Freitagmorgen bis Montagabend, wenn nicht Künstler, so doch zumindest ihre Werke und Besucher wieder näher bringen. An 55 Orten in Erfurt, in Schaufenstern, an Häuserwänden, auf Balkonen und eben im Fenster des Kunsthauses.
Und zwar ist es meine Arbeit, die heißt Moving Words Headlines. Seit 2011 habe ich die Bild-Zeitung abonniert und baue jeden Tag die Schlagzeilen im Originalformat und Größe nach. Und die kommen normalerweise als plakatierte Rauminstallation dann ins Museum. Jetzt für diesen Sonderfall Reboot, also wo es auch wirklich darum geht, nochmal auf den Lockdown der Kultureinrichtungen aufmerksam zu machen, habe ich mich entschieden, wirklich nur die Schlagzeilen zu nehmen, die sozusagen während des Lockdowns erschienen sind.
140 Schlagzeilen sind zu sehen, wie Bild sagt, was passieren muss oder jetzt kümmern, Kanzlerin.
Und man erkennt natürlich, wenn man diese Schlagzeilen liest, dass es nicht eine einzige dieser 140 Schlagzeilen gibt, die sich um Kultur dreht. Es geht um alles, aber es geht nie um Kultur.
Die Initiatoren von Reboot wollen dagegen einen Neustart der Kunst wagen, erklärt Monique Förster, die Leiterin des Kunsthauses.
Jetzt in dieser aktuellen Situation war es so, dass jetzt langsam vielen die Puste ausgeht, nicht nur finanziell, auch von der Stimmung her. Und wir haben gesagt, das wäre gut, was zu machen. Und da entstand die Idee, was zu zeigen außen, was innen nicht zu sehen ist. Und der Titel Reboot, das ist eine Idee von Dirk Teschner.
Dirk Teschner, ebenfalls Kurator im Kunsthaus, ist inzwischen auch eingetroffen.
Ich denke immer, man muss selber was machen. Wo es eben nicht immer darum geht, erstmal berechtigte Forderungen nach finanzieller Unterstützung auch von Galerien und Künstlerinnen und so weiter zu stellen, sondern jetzt einfach mal, wir zeigen, was eben in den letzten Monaten in Ateliers passiert ist, produziert wurde, das zeigen wir. Und die anderen schauen es an.
Ich glaube, das wird das erste Wochenende, an dem ich mir schlechtes Wetter wünsche.
Denn bei schlechtem Wetter sieht man die Videoinstallation besser. Ein paar hundert Meter weiter in der Erfurter Innenstadt, das Café Hilgenfeld. Jörg Krieg, der Geschäftsführer, verlegt gerade ein Kabel zur Tür. Dort findet der Kaffeestraßenverkauf statt. Dort soll ein Lautsprecher stehen, um wenigstens das Gefühl einer Vernissage zu verbreiten. Denn das Hilgenfeld gehört zu den Initiatoren von Reboot.
Das ist eine Fotografie von Philipp Hort. Wir warten jetzt noch gespannt auf eine Skulptur von der Gruppe Proforma.
Ein großformatiges, gerahmtes Foto hängt im Fenster, abbröckelnde Ölfarbe auf einer Wand, so plastisch, dass man das Bild für die Wand selbst halten könnte. Am Tisch im Eingang, ein improvisierter Tresen, steht ein armes Künstlerschwein. Ein Sparschwein für die Künstler, die im Café regelmäßig ausstellen.
Hallo, wir sind uns heute verabredet.
Genau.
Und das ist der Besuch der alten Dame.
Genau.
Oder weißt du, wie die Skulptur genannt wird?
Ich stelle sie mal kurz ab.
Sehr schön, der Besuch der alten Dame gefällt mir eigentlich ganz gut für unser Treffen.
Michael Doller vom Verein Proforma bringt die Skulptur einer fast lebensgroßen, ganz dünnen, fröhlichen alten Dame im gelben Kleid mit roten Schuhen und roten Haaren. Sie lächelt verschmitzt hinter dem Fenster, wo sie neben der Fotografie Platz findet. Der Holzbildhauer Volker Sesselmann, der Helga, so heißt die Dame, geschaffen hat, ist in seiner Werkstatt im Thüringer Wald zu erreichen.
Ja, na, zuerst freut mich erstmal, dass überhaupt wieder was ausgestellt wird, dass diese Möglichkeit besteht. Es ist traurig, dass keinerlei Ausstellung mehr läuft. Die Bildhauersymposien fehlen mir sehr, da ich mich da ja immer mit meinen Bildhauerkollegen treffe. Und das ist schon ein großer Einschnitt. Ansonsten, über jede Aktion muss man froh sein, die da funktioniert und dass überhaupt was geht.
Auch in Erfurt kommt Reboot gut an. Gerade auch Helga im Café Hilgenfeld.
Das ist gut. Also sind ja die Künstler sind ja besonders betroffen. Also.
Bis Montag um 22 Uhr wird diese Aktion Reboot also in Erfurt laufen. was es morgen am Samstag in den Feuilletons zu lesen gibt, das weiß mein Kollege Tobias Wenzel. Und da geht es natürlich auch zunächst um die Berlinale, die Kulturpresseschau.
Pechbumsen oder bekloppter Porno, wagt Hans-Georg Rodeck in der Welt eine Übersetzung von Bad Luck Banging or Loony Porn. Dem Film des rumänischen Regisseurs Radu Jude, dem diesjährigen Gewinner des Goldenen Bären. Rodeck dämpft aber gleich mögliche Vorfreuden. Pornoqualitäten besitzen lediglich die ersten 5 Minuten von Pechbumsen. Eine Lehrerin hat mit ihrem Mann einen Porno gedreht, der ohne ihr Wissen im Internet landet und wird dann von den Eltern ihrer Schüler verurteilt. Alle tragen Corona-Masken. Man bekommt das Gefühl, dass die Maskierung die Eltern geradezu enthemmt, denn sie sind hinter ihrem Mund-Nasen-Schutz fast so anonym wie in einem Internetforum, schreibt Rodeck. Die Pandemie, die Maskenpflicht, sie wirken bei Jude wie ein Wahrheitsserum, das all die tiefsitzenden, von öffentlichem Meinungsdruck nur überdeckten Instinkte und Vorurteile zum Vorschein bringt. Die Feuilletons zeigen sich sehr angetan von diesem Berlinale-Jahrgang. Allerdings wirft Andreas Kilb in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Frage auf, warum wieder kein deutscher Film einen Preis gewonnen hat. Dominik Grafs Film Fabian und Daniel Brühls Nebenan seien Spitzenprodukte der deutschen Filmförderlandschaft, stilsicher, großartig besetzt und gespielt. Aber eine internationale, aus 6 führenden Berlinale-Gewinnern zusammengesetzte Jury findet offenbar keine dieser hierzulande so geschätzten Qualitäten interessant, schreibt Kilb. Entweder ist also das Weltkino schiefgewickelt oder etwas stimmt nicht mit den Maßstäben der deutschen Filmbranche. Das Erfahrungsparadox lautet die Überschrift nicht zur Berlinale-Kritik in der FAZ, sondern zu einem Artikel von Mara Delius für die Welt. Es geht um das Gedicht, das die junge schwarze Lyrikerin Amanda Gorman zur Amtseinführung von Joe Biden vorgetragen hat. Die für die niederländische Übertragung ursprünglich vorgesehene weiße Übersetzerin, für die sich Gorman selbst ausgesprochen hatte, machte einen Rückzieher, nachdem Kritik aufgekommen war. Eine weiße Frau habe nicht den Erfahrungshorizont einer Schwarzen. Mara Delius hat nun auf die Ankündigung der deutschsprachigen Übersetzung bei Hoffmann und Campe geblickt und festgestellt, dass der Verlag dafür 3 Übersetzerinnen engagiert hat. Naja, eigentlich nur 1 Übersetzerin, die weiße Uda Strätling. Die schwarze Politikwissenschaftlerin und Rassismusexpertin Hadija Haruna Ölker und die deutsch-türkische Netzaktivistin Kübra Gümüşay seien dagegen bisher nicht als literarische Übersetzerinnen in Erscheinung getreten. Warum sollte eine deutsche Rassismusforscherin besser übersetzen können als eine renommierte literarische Übersetzerin, die seit Jahren Texte aus dem Amerikanischen übersetzt, die unter anderem von Rassismus handeln, fragt Mara Delius. Und der Leser des Artikels mag sich fragen, wie interessant das wäre, den 3 Frauen beim gemeinsamen Übertragen des Gedichts über die Schulter zu schauen und ob da vielleicht die politische Korrektheit die Verse zerstört. Delius erinnert in der Welt an Walter Benjamins Übersetzungstheorie. Übersetzen bedeutet Dichten. Ein Übersetzer ist kein Erfahrungsexeget, sondern ein Künstler. Oder ist Benjamin auch nur ein privilegierter weißer Cis-Mann aus dem 20. Jahrhundert? Egal, ob politisch korrekt übersetzt oder nicht, einen gedruckten Gedichtband von Amanda Gorman kann Alexei Nawalny gerade im Untersuchungsgefängnis nicht lesen. Er habe nämlich keinen Zugang zur Bibliothek, berichtet Kerstin Holm in der FAZ. Seinen Humor habe er trotzdem nicht verloren. Seine Moskauer Zelle verglich der Fan von Weltraumfilmen in einem Instagram-Post mit einer Weltraumkapsel. Und die Uniformierten, die ihm, mit einer Minikamera auf der Brust, Essen brachten und nur Wortschablonen von sich gaben, nannte er Androiden.
Jeden Tag können Sie die neueste Ausgabe der Kulturpresseschau auf deutschlandfunkkultur.de lesen oder in der DLF-Audiothek hören. Ich bin Johannes Nichelmann, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Kommen Sie gut durch die Nacht. Tschüss.